finde, den Charme beim Queer History Month macht es mich halt auch aus, dass wir da eben mit diesen, ja, man sagt ja mal so Oral History, Zeitzeugenberichten arbeiten. Aber dadurch wird das halt alles auch nahbarer. Die Leute können dann auch irgendwie, auch wenn sie nicht Teil von dieser zeitlichen, ja, Phase waren, glaube ich, viel mehr damit auch für sich anfangen, wenn sie solche, ja, Lebensweltberichte bekommen und eben genau diese Verschränkungen und auch wie vor allen Dingen in Berlin halt da eben auch immer so ein Kosmos geschaffen wurde, wo Punk, wo Subkultur, wo gender nicht konforme Menschen irgendwie sich so ihre Freiräume erkämpft haben und dann immer eben auch mit so Aspekten wie Migrationsbewegungen nach Berlin da eben auch noch verbunden waren.
Mittlerweile kann man euch ja auf jeden Fall auch schon quasi zum Teil der Berliner Subkultur zählen. Euch gibt's als Projekt Queer History Month schon seit 2014. Gratulation erstmal zu dem 10-Jährigen, das muss man ja auch erstmal schaffen, so als gemeinnütziges Projekt. Das heißt aber, dass es sich bei euch auch gar nicht um ein kurzfristiges Projekt handelt, sondern eher um ein langfristiges. Was sind denn eure Ziele?
Ja, also erstmal danke. 10 Jahre ist auf jeden Fall ein Grund zu feiern in diesem Jahr, aber natürlich auch zu reflektieren. Das Projekt kommt nicht so richtig aus dieser Bewegungsgeschichte, sondern ist schon eher auch eine Maßnahme gewesen 2014 vom Berliner Senat, um halt genau die sehr vielfältige, auch komplexe Berliner Geschichte zu queerer Emanzipationsbewegung stärker auch in der Berliner Öffentlichkeit und vor allen Dingen auch an Berliner Schulen zu verankern. Also das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt, dass wir in dem Projekt mit Lehrkräften da auch Aufklärungsarbeit machen zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt, mit den queeren SchülerInnen ihre Bedarfe und Wünsche auch, wie zum Beispiel auch Schule, ein sehr diskriminierungsvoller Ort, nicht nur für queere Menschen, auch irgendwie da inklusiver, besser gestaltet werden kann, also ihre Stimmen auch hörbarer zu machen. Und da haben wir dann eher so Empowerment-Angebote. Und ja, und dann hat sich über die vergangenen Jahre, ich bin auch nicht seit Anfang an dabei, bin seit 2016 in diesem Projekt involviert, seit 2018 leite ich das. Und für mich war es dann schon wichtig, und da geht es dann schon eher so um queere Community in Berlin und Subkultur, diesen Queer History Month auch nochmal auszuweiten als ein Veranstaltungsmonat, der eben auch Angebote für die verschiedenen queeren Communities in Berlin macht, unter intersektionalen Gesichtspunkten eben auch Themen behandelt werden. Weil sonst ist das für mich kein wirklicher Monat, der die Bewegungsgeschichte Berlins abbildet. Von daher haben wir so verschiedene Handlungsfelder, die sich natürlich auch in so einem 10-jährigen Dasein auch immer weiterentwickeln. Also dass man halt eben da auch immer wieder kritisch schaut, wen erreichen wir und wen erreichen wir aber eben auch noch nicht.
Also du hast ja gerade schon angesprochen, dass die Arbeit mit Jugendlichen auch eine besondere Rolle spielt in eurem Projekt oder eine sehr wichtige. Was sind denn so Schwierigkeiten, die euch dabei begegnen?
Für Berlin ist es auf jeden Fall so, strukturell hat sich über die letzten 15 Jahre wahnsinnig viel verbessert an Berliner Schulen, muss ich einfach auch mal sagen. Und zwar liegt das auch an der Berliner Initiative Berlin tritt ein für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt. Das ist quasi auch so der Rahmen beim Berliner Senat, aus dem der Queer History Month gefördert wird. Und da hat sich der Berliner Senat auf die Fahnen geschrieben, eben die Bedingungen an den Schulen für queere Menschen auf jeden Fall zu verbessern. Also es gibt an allen Berliner Schulen Kontaktpersonen für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt. Das gibt es, glaube ich, in keinem anderen Bundesland so. Dann hat sich über die Jahre auch in diesem Ganztagsschulensystem auch eine AG-Kultur ausgebildet, also die jetzt auch thematische AGs anbietet für queere Jugendliche, die dann quasi im Nachmittagsprogramm einfach so ein Safe Space für sich haben, wo sie sich austauschen können und wo sie auch irgendwie ihre Kritik an den Schulstrukturen benennen können. Also dahingehend haben wir, was die Strukturen angeht, in Berlin recht gute Bedingungen. Also ich habe gute Möglichkeiten mit unserem Projekt an den Schulen irgendwie bei den Schulen anzuklopfen und bei den Kontaktpersonen nachzufragen. Inhaltlicher Natur ist es, glaube ich, bei den Jugendlichen auch so, wenn sich die Jugendlichen in so einer AG formieren, dann sind sie eben auch offensichtlich geoutet, je nachdem, wie das Klima in der Schule ist, bedeutet das eben auch oft Mobbing, Diskriminierungserfahrungen. Und das sind natürlich Dinge, die wir gesamtgesellschaftlich haben, aber auch in diesem ja sehr wichtigen alltäglichen Mikrokosmos Schule den Jugendlichen dann natürlich auch begegnet. Und deswegen versuchen wir da, diese AG-Strukturen zu stärken und mit Empowerment-Angeboten sie zu supporten. Aber es sind natürlich nur punktuelle Angebote, die jetzt nicht über das Schuljahr oder die gesamte Schullaufbahn von uns angeboten werden können. Aber dafür haben wir in Berlin aber auch ganz tolle andere Projekte, zum Beispiel von AB Queer oder Queer Format oder Queer at School vom Jugendnetzwerk Lambda, die da halt irgendwie kontinuierlich übers Jahr auch an den Schulen mit den Jugendlichen arbeiten können.
Kürzlich ist ja eine Studie erschienen zur aktuellen Situation von Queers in ganz Europa, woraus ersichtlich wird, dass Anfeindungen insbesondere unter Jugendlichen stattfinden. Und ja, ich meine, die Zahlen sind ziemlich schockierend, also generell, aber eben auch, dass anscheinend insbesondere unter Jugendlichen Queerfeindlichkeit doch recht weit verbreitet ist. Wie erklärst du dir diese Tendenz?
Ja, ich habe mir auch die Ergebnisse in der Studie angeguckt und ich finde, man muss das immer auch irgendwie einordnen. Also strukturell, klar, nimmt im europäischen Kontext Diskriminierung immer mehr ab. Einige Länder sind da irgendwie progressiver, andere weniger progressiv. Aber ich glaube, diese Anfeindungen, die queere Menschen auch gesamtgesellschaftlich im öffentlichen Raum oder auf Social Media erfahren und auch der gesamtgesellschaftliche Diskurs sind halt schon negativ geprägt. Und ich glaube, das ist sowohl bei Jugendlichen als auch bei anderen Altersgruppen eine Abwehrreaktion gibt, weil die Sichtbarkeit zunimmt. Und das ist, glaube ich, die andere Seite der Medaille. Sichtbarkeit und Repräsentation ist wichtig in allen gesellschaftlichen Bereichen und auch im Kontext Schule. Aber das schützt natürlich nicht, sondern dadurch wird man ja eben auch sichtbarer für diese Gruppen. Und bei diesen Studien bin ich dennoch auch immer vorsichtig, weil man sich auch immer das Forschungssetting angucken muss und die Kriterien, die da angesetzt werden. Ich glaube schon, dass die Jugend auf jeden Fall ein ganz schönes Paket zu schultern hat mit den vielen Krisen und Kriegen in der Welt, die alle mit uns auch zu tun haben. Und dass es da auf jeden Fall eine sehr negative Stimmung gibt auf diese Entwicklung, gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen. Und dann ist es natürlich, glaube ich, auch immer so ein Reflex, sich noch eine marginalisierte Gruppe irgendwie rauszusuchen und diese feindlichen Einstellungen irgendwie darauf abzuladen. Ich will nicht negieren, dass es immer auch junge Menschen gibt, die queerfeindliche Ansichten haben. Das hat ganz viele unterschiedliche Gründe, aber es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem und das ist halt, glaube ich, so eine ganz ungute Mischung, die sich in dieser europaweiten Studie zur Hasskriminalität und Gewalt gegen Queers so auch nochmal widerspiegelt.
Du hast ja jetzt unter anderem auch genannt, dass du denkst, dass es schon auch damit zu tun hat, dass quasi die Sichtbarkeit von Queers und der Queer-Community steigt und dass das quasi wie so ein Backlash zu betrachten auch ist. Was ist denn, sind so die Verbesserungen, die du in den letzten 10 Jahren, in denen du ja jetzt schon diese Form der Bildungsarbeit auch machst, was sind da Verbesserungen, die sich verzeichnen lassen?
Auf jeden Fall ist es in meiner Arbeit so, dass sich Diskurse, weil wir sind ja auch ein Projekt, das sich viel mit Geschichte beschäftigt, dass sich so Diskurse auch in der Geschichtsschreibung, auch in der queeren Geschichtsschreibung einfach die vielleicht nicht komplett aufgebrochen, aber immerhin durch Perspektiven erweitert und durch Stimmen auch irritiert werden, die sagen, so habe ich die Geschichte in den 80er Jahren, sag ich mal, Lesbenbewegung nicht erlebt. Also ich glaube, sie haben eine größere Sichtbarkeit im queeren Diskurs in Berlin von einem sehr starken, also rassismuskritischen Blick, der notwendig ist und den es aber auch damals schon gab, auch so in anderen Jahrzehnten, aber der, glaube ich, jetzt nochmal anders verhandelt wird. Und dass halt eben auch mehr Menschen in Strukturen gehen, also eigene Projekte haben oder eigene Vereine gründen und wir dadurch einfach auch beim Queer History Month viel mehr Möglichkeiten haben, diese Menschen einzuladen, an unserem Monat mit zu partizipieren. Und eine andere Sichtbarkeit, die natürlich zugenommen hat, ist im Bereich vor allen Dingen von trans- und nicht-binären AkteurInnen, auch in der queeren Community, und die halt eben auch nochmal ganz wichtige Impulse, alles was zum Thema Geschlecht angeht und Diskriminierungserfahrungen damals und heute, da halt ganz wichtige Impulse auch für den Monat, aber auch für generell die queere Community in Berlin gibt. Und das sind, glaube ich, schon ganz wesentliche Meilensteine oder Entwicklungssprünge, die wir gemacht haben. Und das alles aber auch immer mit der großen, und ich glaube, das ist für Berlin generell, was so Subkultur und Bewegungsgeschichte angeht, mit einem sehr kritischen Blick auf alles, was irgendwie institutionalisiert wird. Auch um da eben auch der Politik nochmal deutlich zu machen, ihr reproduziert an bestimmten Punkten halt weiterhin Diskriminierungserfahrungen, und diese kritischen Debatten, die wir hier führen, sind wichtig, um halt eben auch immer wieder zu schauen, wo können wir gemeinsam, ob betroffen oder nicht, solidarisch und kämpferisch uns verbünden und ja darauf aufmerksam machen, was eben weiterhin zu tun ist, und nicht quasi beim Selbstbestimmungsgesetz in der jetzigen Form sagen, so, jetzt haben wir alles erreicht, nach der Ehe für alle haben wir nun auch das. Sondern eben weiter zu kämpfen, weil Rassismus, Transfeindlichkeit auch innerhalb der queeren Community sind ja auch ein wahnsinnig wichtiges und leider noch sehr virulentes Thema.
Bildungsarbeit ist da ja oder leistet da ja einen ganz wichtigen Beitrag auch zu. Was braucht es, damit ihr eure Arbeit weiterhin so machen könnt?
Ja, Geld. Also das hört sich jetzt immer auch ein bisschen plakativ an, aber der Queer History Month ist ein sehr kleines Projekt, also da steckt gar nicht so viel Geld drin. Und generell arbeite ich ja auch in einem Netzwerk mit ganz vielen queeren Einrichtungen in Berlin, seien das Museen, Archive, Empowerment-Projekte, Bildungsprojekte. Und wir alle sind eigentlich ständig bedroht von Kürzungen, weil die Haushaltssituation, da kommen wir wieder auf das Thema Krisen zu sprechen, haben sich entwickelt in den vergangenen 10 Jahren. Aber dennoch sind die Bedingungen für queere Projekte und Vereine in Berlin wahnsinnig prekär. Und wir leisten oft viel mehr Arbeit, als eigentlich entlohnt wird. Und es braucht, um wirklich intersektional, kritisch auf gesellschaftliche Entwicklungen einzuwirken und auch Probleme und Leerstellen zu benennen, einfach noch viel mehr diese Angebote und nicht ständige irgendwie Bedrohungsszenarien für die Projekte, die überhaupt unter diesen Bedingungen so viele Jahre noch weitermachen. Also ich glaube, das ist, was so die finanzielle Seite angeht, eine Sache, wo ich sage, solidarisch, es braucht einfach mehr für alle und noch mehr für die, die noch gar keine Projekte oder Vereine gegründet haben. Und ja, inhaltlicher Natur, glaube ich, stehen wir beim Queer History Month ganz gut da. Wir haben im Schnitt über 20 Angebote jeden Mai, in diesem Jahr sogar 27 Angebote. Und was uns auch sehr freut, dass die Nachfrage so groß ist, irgendwie an dem Monat teilzunehmen. Also da kann ich mich überhaupt nicht beschweren. Es kommen immer jedes Jahr von Menschen, die von dem Monat gehört haben, Anfragen, ob sie irgendwie mit ihrem Vortrag, mit ihrem Stadtrundgang etc. teilnehmen können. Und ich möchte aber das nur anbieten, wenn ich die Menschen für ihre Arbeit auch vernünftig entlohnen kann.
Was plant ihr eigentlich für die Zukunft? Also wie geht's weiter und was ist da geplant?
Gerade sind wir erstmal so in der Phase zu schauen, wie wir zurückblicken auf die vergangenen 10 Jahre. Und mein Wunsch ist natürlich auch entkoppelt von meiner Person, dass der Queer History Month auch viele, viele Jahre weiterhin bestehen wird, weil es gibt einfach kein Queer History Month Deutschland. Es gibt jetzt einen schönerweise noch in Hamburg, für die möchte ich gerne Werbung machen, die das komplett ehrenamtlich organisieren diesen Mai und sich quasi an uns orientiert haben in Berlin. Und ich finde es irgendwie gut, wenn sich noch mehr Queer History Month in den verschiedenen Bundesländern gründen würden, damit das auch ein komplexeres Bild da entsteht. Für Berlin haben wir auf jeden Fall weiterhin den Anspruch, immer wieder kritisch auf unser Programm zu schauen, zu gucken, wo sind neue Diskurse, die so einen Brückenschlag von der Vergangenheit ins Hier und Jetzt irgendwie schlagen, die einzuladen. Wir wollen kein komplettes Wohlfühlprogramm anbieten, sondern eben auch Raum einfach geben für kritische Diskurse, manche Gespräche, die vielleicht auch innerhalb der queeren Community wehtun. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen, was ich mir auch für die kommenden Jahre wünsche. Und darüber hinaus sind wir auch noch an einer anderen Baustelle dran, nämlich aus dem Monat heraus, aus den Angeboten heraus, auch nochmal als ein weiteres Versatzstück für Lehrkräfte und SchülerInnen noch Bildungsmaterialien stärker zu konzipieren, die eben zu queerer Geschichte nochmal so Angebote bieten für den Schulunterricht, die oft nicht in den Schullehrmaterialien sich finden lassen.